Ich glaube, wenn wir jetzt noch nicht wirklich alle davon überzeugt haben, dass es eigentlich nichts Schöneres in der Psychologie gibt als diese biologisch und neurowissenschaftlich orientierte Psychologie. Wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass es nichts Besseres gibt als Psychologie, ne? Dann können wir ihnen auch nicht mehr helfen, oder?
Willkommen zu unserem Podcast Seepferdchen trifft Mandelkern, einem Gespräch unter Kollegen über den Spaß, biologischer Psychologe und biologische Psychologin zu sein und über Phänomene der biologischen Psychologie und Neurowissenschaften, die uns schon immer fasziniert haben und die uns auch heute noch nicht loslassen.
Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Einführung in das Themenfeld biologische Psychologie und Neuropsychologie. Mich kennen Sie ja schon aus der Vorlesung und aus dem Seminar Biologische Psychologie. Ich bin aber heute nicht alleine. Zu meiner großen Freude darf ich Ihnen Frau Professorin Michelle Wesser vorstellen. Sie ist Leiterin der Abteilung Klinischen Psychologie und Neuropsychologie an unserem Institut. Und außerdem ist sie Gründungsmitglied am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Und wir werden Ihnen jetzt gemeinsam einen Einblick in das Themenfeld Biologische Psychologie, Neuropsychologie und klinische Psychologie und in die neurowissenschaftliche Psychologie insgesamt bieten. Guten Morgen, Michelle.
Ja, guten Morgen, Stefan. Ich freue mich sehr, dass wir uns so treffen.
Ich freue mich auch. Und ich glaube, wir müssen das auch wirklich zu zweit machen, weil wir ja zusammen so ein unglaublich breites innerliches Themenfeld repräsentieren. Die biologische Psychologie, Neuropsychologie und klinische Psychologie, neurowissenschaftliche Methoden. Und vielleicht hilft es unseren Studierenden, wenn sie mal von jemand anderem auch so eine innerliche Definition bekommen. Von mir haben sie das ja schon um die Ohren geschlagen bekommen. Wie würdest du denn diesen Bereich inhaltlich definieren oder zusammenfassen?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Weil wie du sagst, ist ja eigentlich die Breite des Spektrums ganz enorm. Wir gehen von den Grundlagen eigentlich in der biologischen Psychologie, also was passiert tatsächlich biologisch im Gehirn, aber auch in unserem gesamten Körper, wenn wir denken, fühlen, uns in bestimmter Weise verhalten, bis hin natürlich zu ja ähnlichen Prozessen, aber bei Menschen, die bestimmte Erkrankungen haben, sei es psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Angststörung, oder sei es neuropsychologische Erkrankungen, wie es zum Beispiel nach einem Schlaganfall der Fall ist oder auch bei der Demenz.
Wir haben ja jetzt unter anderem auch die klinische Psychologie mit dabei. Vielleicht gleich in die Vollen gehen, weil unsere Studierenden ja sicherlich viele von unseren Studierenden so das Berufsfeld der Psychotherapie im Blick haben. Wie sind denn da die Brücken? Wie siehst du denn da die Brücken zwischen den biologischen Grundlagen, neurowissenschaftlichen Grundlagen und der klinischen Psychologie?
Also ich glaube, dass die Neurowissenschaften in der klinischen Psychologie einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben und tatsächlich ja auch immer ein bisschen stärker in den Fokus gerät in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten im Vergleich, sag ich mal, zu früherer Forschung, wo doch das Verhalten auch in der klinischen Psychologie ganz stark im Vordergrund stand. Und ich glaube, es gibt ganz viele gute Gründe auch dafür, warum die Neurowissenschaften in der klinischen Psychologie so wichtig sind. Ich nenne mal einen Grund, der einem vielleicht gar nicht sofort auch ins Auge fällt oder auffällt. Das ist zum Beispiel die Entstigmatisierung. Also wie können wir es schaffen, dass psychische Störungen, mit denen wir uns ja in der klinischen Psychologie beschäftigen, nicht mehr so einem gesellschaftlichen Stigma unterliegen. Und da kann es natürlich ganz arg helfen, sich die biologischen, praktisch die harten Fakten, die Grundlagen der verschiedenen psychischen Störungen anzuschauen, um auch zu vermitteln, es gibt auch hier, wie bei allen anderen Krankheiten, die wir in der Medizin sehen, gibt es biologische Ursachen. Das heißt natürlich nicht, dass wir gegen diese Ursachen nicht ankämpfen können und auch nicht mit psychologischen Mitteln, aber es gibt diese biologischen Ursachen. Und es geht so ein bisschen dem Argument entgegen, Mensch, dann soll sich jemand doch nur richtig anstrengen und dann kommt das schon wieder in Ordnung. Ja, für diesen Bereich finde ich das eigentlich schon total wichtig, aber natürlich auch, dass wir mehr über die Ursachen überhaupt der psychischen Erkrankungen herausfinden und die sind eben ganz häufig auch biologischer Natur.
Das finde ich ein wichtiger Punkt, auch mit dieser Entstigmatisierung. Ich bin ja jetzt nun ganz am Anfang des Studiums vertreten, im ersten Semester. Und das sind ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt. Und was ich versuche, so als Ergänzung oder als Grundlage dazu schaffen, ist ein Verständnis dafür, dass wir eigentlich immer von der Interaktion ausgehen. Wir haben ja oftmals doch sehr in der Wissenschaft, aber auch in der allgemeinen Vorstellung immer so sehr klare, fokussierte Blicke, entweder das rein psychologische, und da käme dann so ein bisschen dieser manchmal auch damit verbundene Vorwurf dazu, ne? Reiß dich mal zusammen, stress dich nicht so, ist ja so ganz typisch, was man hört. Und auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal zu klare, einfache Rückzug auf so eine biologische oder Neuroebene. Ne? Also ich finde den Punkt ganz, ganz wichtig, dass das immer eine Interaktion ist. Und dann kommt natürlich noch so der soziale Aspekt dazu, dass wir eben in diesem, ja, Dreiecksverhältnis sind zwischen unseren psychischen und mentalen Prozessen, unserer biologischen Grundausstattung, wenn man so will, und unserer sozialen Eingebettetheit.
Ja, ich finde es total schön, dass du das jetzt auch nochmal so hervorhebst mit der Interaktion. Und tatsächlich habe ich da auch ein ganz schönes Zitat von einem Kollegen, der mittlerweile zwar emeritiert ist, aber den die Studierenden ganz häufig noch kennenlernen werden, natürlich in der klinischen Psychologie, wenn es um das Thema Depression geht. Und das ist Professor Dr. Martin Hautzinger, der in Tübingen den Lehrstuhl für klinische Psychologie innehatte und ganz stark die kognitive Therapie, die kognitive Verhaltenstherapie der Depression geprägt hat. Und ihn habe ich mal gefragt, gerade weil er ein sehr angewandter klinischer Psychologe ist und auch ganz stark in der Therapieforschung war, warum braucht denn die klinische Psychologie eigentlich neurowissenschaftliche Forschung? Und ich würde gerne mal zitieren, was er mir geantwortet hat.
Klingt gut, ich bin sehr neugierig.
Da das Gehirn das zentrale Organ für psychische Prozesse, also Empfinden, Denken, Persönlichkeit darstellt, ist die Erforschung der neuronalen, neurofunktionalen und neurophysiologischen Grundlagen zentral. Denn damit haben alle psychischen Störungen eine neurobiologische, auch genetische Grundlage. Falsch wäre daraus abzuleiten, dass dies die Ursachen einer Erkrankung sind. Es ist sehr wohl denkbar, dass zum Beispiel Einschränkungen in der neuronalen Konnektivität die Folge von bestimmten Erfahrungen sein können. Da wir jedoch dieses Zusammenspiel verstehen wollen und müssen, braucht es auch die neurowissenschaftliche Forschung. Über diese Forschung werden Instrumentarien und Erkenntnisse verfügbar werden, die uns psychologische Prozesse besser, genauer und richtiger verstehen lassen. Das war das Zitat von Martin Hautzinger.
Das fasst, glaube ich, wunderbar das zusammen, was auch unsere gemeinsame Ausrichtung oder Sicht der Dinge ist. Eben, dass es eine Interaktion ist und dass man das eine, würde ich vielleicht sogar noch steigern, ne, oder mehr, wie soll man sagen, noch ein bisschen betonen, das eine nicht vollständig auf das andere reduzieren kann und sollte. Das wäre so immer meine wichtige Botschaft. Und jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen, also unsere Zuhörer werden schon erahnen, dass wir uns ja auch ganz gut kennen. Jetzt haben wir so ein bisschen lehrbuchmäßig, würde ich sagen, über das Thema gesprochen. Jetzt habe ich aber noch eine direkte persönliche Frage und da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Es gibt ja so Gründe, warum man in seiner Forschungsdisziplin gelandet ist und es fasziniert einem ja auch, was man so macht. Ich würde gerne mal von dir hören, gibt es denn irgend so ein Phänomen, das vielleicht auch für diese Art der Forschung steht, das dich besonders fasziniert, das dich auch so antreibt? Vielleicht ist das was ganz Neues. Vielleicht ist es etwas, was schon immer da war, was dich in diese Forschungsbereich reingelockt hat oder was dich deswegen vielleicht auch wieder beschäftigt. Kannst du da irgendwie sowas nennen und uns beschreiben?
Ja, Stefan, die gibt's tatsächlich und wir haben uns in letzter Zeit ja auch ab und zu mal darüber unterhalten. Und tatsächlich gibt's ein Phänomen, das mich im Studium sehr fasziniert hat und das mich jetzt auch dieses Semester wieder gepackt hat, weshalb ich das wieder aufgegriffen habe. Und das ist die Meeresschnecke Aplysia. Und ich habe beim Nachdenken so über grundlegende Mechanismen psychischer Störungen auch mal wieder gestöbert in Unterlagen meines Studiums und ein Seminar gefunden, in dem wir uns unglaublich ausführlich mit diesem Tier beschäftigt haben und mit dem Phänomen, dass diese Meeresschnecke, obwohl sie nur 20.000 Nervenzellen besitzt, wir Lernprozesse beobachten können bei dem Tier, die wir auch beim Menschen beobachten und die wir auch bei höheren Lebewesen beobachten. Und das fand ich tatsächlich unheimlich faszinierend, dass so ein einfacher Organismus als Modell dienen kann, um zum Beispiel Angststörungen zu erklären.
Die Aplysie haben wir schon kennengelernt. Ich teile deine Begeisterung für dieses Tier auch sehr. Das ist unglaublich spannend, wenn man sieht, wie man so eine Fokussierung, was man da rausholen kann. Ne? Das ist ja sicherlich das Spannende daran, dass da jemand Jahrzehnte Forschung gemacht hat, die auch mit dem Nobelpreis dann gewürdigt wurde. Und man denkt, oh Gott, da steckt ja gar nichts mehr drin. Und in Wirklichkeit merkt man erst, dass wir ganz am Anfang sind. So ist so meine Interpretation. Ne?
Ja, und ich finde es auch ganz faszinierend einfach, wie du sagst, Eric Kandel, der sich so fokussiert hat auf dieses Tier, auf die Mechanismen und trotzdem damit eine unglaubliche Tragweite erreicht hat, was dann letztlich ja die Erkenntnisse seiner Forschung anbelangt. Und ich fand es ganz spannend auch zu lesen, dass Eric Kandel eigentlich gar nicht aus dieser sehr stark grundlagenorientierten und neurowissenschaftlichen Richtung kam, bevor er mit dieser Arbeit begonnen hat, sondern dass er Psychiater war, der eine psychoanalytische Ausbildung gemacht hat und sich im Rahmen dieser Ausbildung oder am Ende eigentlich der Analyse darin bestätigt gefühlt hat, dass eigentlich alles, was wir sind, Erinnerungen sind. Und hat daraufhin beschlossen, dass er dieses Phänomen der Erinnerungen, des Gedächtnisses besonders intensiv beforschen möchte und hat sich eigentlich aus diesen Gründen entschlossen, Neurowissenschaftler zu werden. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, auch einfach mal so einen Werdegang tatsächlich und wie kommt jemand zu so einem Forschungsgebiet nochmal nachzuvollziehen.
Vielleicht kann man noch als Hintergrundinformation ergänzen, dass die Familie von Eric Kandel aus Wien stammt. Sie sind jüdischen Glaubens, mussten also dann in die USA emigrieren. Und er hat, glaube ich, auch noch Erinnerungen an seine Kindheit in Wien. Und es gibt dieses unglaublich spannende Buch, nämlich Auf der Suche nach dem Gedächtnis heißt es, glaube ich, ist die Autobiografie von ihm. Können wir, glaube ich, beide nur unseren Studierenden wärmstens ans Herz legen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, ne? Sowohl inhaltlich als auch persönlich.
Genau, und ich glaube, das ist eigentlich auch das Spannende an den, wenn man sich mit Neurowissenschaften beschäftigt, wenn man sich mit den Grundlagen beschäftigt, eben der biologischen Psychologie und auch den Grundlagen dann, wie das eben dazu führen kann, dass wir eine psychische Erkrankung entwickeln, wenn man sich auch mal mit den Hintergründen der Forschung eigentlich entwickelt, wer macht diese Forschung, warum macht er die, weil man, glaube ich, einen ganz anderen Bezug auch bekommt zu den Themen und zu den Inhalten von dieser Forschung.
Vielleicht sollten wir mal irgendwie ein Kolloquium oder ein Seminar für Fans zu dem Thema Aplysia machen. Das könnte doch eigentlich sehr spannend werden.
Das finde ich eine super Idee. Tatsächlich mache ich mit einem Seminar jetzt im Masterstudiengang, in dem wir uns zum Thema mit den Themen Mechanismen psychischer Störungen, unterschiedlichsten Mechanismen auseinandersetzen, auch eine kleine Podcast-Reihe dazu. Und vielleicht möchte der ein oder andere sich dann diesen Podcast zum Thema der Meeresschnecke Aplysia mal anhören und schauen, wie wir das tatsächlich mit Angststörungen verknüpfen können.
Aber vielleicht kann ich gleich ergänzen, weil das war auch eine gute Überleitung, um vielleicht so ein bisschen strukturell auch zu erklären. Also mein Schwerpunkt in der Lehre ist ja tatsächlich das Bachelorstudium. Und wir haben, und da vor allem im ersten Studienjahr, es kommt dann noch so ein bisschen was Neues im zweiten Studienjahr zusammen mit Thomas Kubiak mit der Gesundheitspsychologie. Aber so mein Schwerpunkt ist die biologische ganz am Anfang. Und dein Schwerpunkt ist ja im Masterstudium. Ne? Vielleicht können wir da schon so ein bisschen als Teaser dazu sagen, warum lohnt es sich denn am Ball zu bleiben, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf? Was macht denn dann, worauf darf man sich denn im Masterstudium freuen? Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu groß gestellt an dem Punkt.
Ja, freuen kann man sich natürlich auf vieles und am Ball bleiben lohnt sich vor allen Dingen deshalb, weil Psychologie überhaupt das beste Studienfach ist und das ist natürlich toll, wenn man das mit dem Master abschließt. Insofern lohnt es sich für ganz viele Inhalte. Ich glaube, bezüglich der klinischen Psychologie und vor allen Dingen jetzt zu meinem Bereich der neurowissenschaftlichen Grundlagen lohnt es sich, glaube ich, weil zumindest ich natürlich, das ist klar, es ganz spannend finde, wie wir eben jetzt diese biologischen Grundlagen, die du vertrittst im Bachelorstudium, wie wir die verknüpfen können mit Themen der Anwendung. Also wie kommt es eben über diese biologischen Mechanismen dazu, dass jemand auch zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt? Inwiefern ist zum Beispiel eine ganz bestimmte Struktur im Gehirn, in dem Fall der Hippocampus oder auch Seepferdchen genannt, inwiefern ist die denn so besonders relevant zum Beispiel für die Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung? Oder, ich weiß nicht, ob ihr bei dem Thema schon seid, die intrakranielle Selbststimulation, auch ein ganz spannendes Thema. Inwiefern kann die Suchtverhalten erklären? Also wie können wir all diese Grundlagen, all diese biologischen Grundlagen verknüpfen und inwiefern helfen sie uns, einerseits zu verstehen, warum Menschen krank werden, andererseits vielleicht auch zu verstehen, warum Menschen gesund bleiben und wie können wir das dann letztlich auch in geeignete Therapiemaßnahmen übersetzen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, egal was man eigentlich später mal machen möchte, ist natürlich das ein ganz spannender Bereich und ein wichtiger Bereich, den auf jeden Fall alle hören sollten.
Mhm. Ja, da darf ich auch schon gleich ergänzen, dass das mit der intrakraniellen Selbststimulation tatsächlich auch in der Vorlesung mal drankommen wird. Soweit sind wir noch nicht. Aber das zeigt auch wieder, wie schön die verschiedenen Studienabschnitte ineinander greifen. In der Vorlesung können wir das natürlich nicht im Detail bis zum letzten durcharbeiten, da legen wir die Grundlagen, da machen wir die Breite, mit der dann hoffentlich, und das hast du ja jetzt schon in Aussicht gestellt, die darauf aufbauenden Seminare, Lehrveranstaltungen dann arbeiten können.
Genau, wichtig finde ich es immer auch so ein bisschen, dass wir eben, weil wir diese Grundlagenfächer so vertreten, und die Interaktion dann mit der Anwendung, dass wir auch immer schauen, inwiefern müssen wir denn die neurowissenschaftlich-biologischen Grundlagen auch kritisch beleuchten. Inwiefern ist es denn eigentlich immer nötig, auch zum Beispiel neurowissenschaftlich zu arbeiten? Das ist ja immer eine ganz spannende Frage, die natürlich in dem Feld auch immer wieder auftritt. Ist es denn nötig, immer neurowissenschaftliche Methoden anzuwenden, um ein bestimmtes Phänomen zu untersuchen? Und reicht es manchmal nicht einfach, sich auch das Verhalten anzuschauen? Und müssen wir immer sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießen oder reicht nicht manchmal dann doch auch der kleine Dartpfeil?
Mhm. Die Kanone wäre dann der Kernspintomograph und der Dartpfeil wäre dann die Fragebogenerhebung. Wäre das so, könnte man das so ein bisschen...
Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Was können wir denn unseren Studierenden genau für diese Frage an die Hand geben? Ich meine, meine Antwort wäre schon mal, nee, es muss nicht immer alles sein. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Hast du da eine griffige Antwort, wenn ich das so formulieren darf?
Naja, ich glaube, was halt wichtig ist, dass wir immer bedenken, was geben uns denn neurowissenschaftliche Untersuchungen als Ergebnis? Also inwiefern kann uns das Ergebnis leiten, zum Beispiel in der Therapie, in der Diagnostik oder Ähnlichem? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu erkennen, dass natürlich alles, was wir neurowissenschaftlich untersuchen, letztlich als Ergebnis ein Ergebnis der Gruppe ist, die wir untersuchen. Mhm. Und die Grenzen dieser Forschung liegen natürlich ganz klar darin, dass ich nicht auf ein Individuum zurückgehen kann, um wirklich eine eindeutige Vorhersage zu machen für irgendwas. Es ist nicht wie zum Beispiel beim computertomografischen Bild oder auch MRT-Bild, wenn ich die Struktur untersuche und feststelle, dass jemand einen Schlaganfall hatte oder einen Tumor hat, wo ich ganz klar wirklich in der Substanz sehen kann, dass etwas verändert ist. Das, was wir sehen mit neurowissenschaftlichen Methoden, mit dem MRT oder auch dem EEG, sind so kleine Veränderungen, dass ich das in einem einzelnen Individuum häufig gar nicht wirklich identifizieren kann. Das heißt, alles, was wir sehen, sind Gruppenunterschiede, die sind total wichtig, um uns auch neue Ideen zu geben, Impulse zu geben, Ideen darüber, wie diese Mechanismen funktionieren. Aber wir können zum Beispiel mit diesen Methoden eben keine Diagnostik machen. Und das finde ich immer ganz wichtig zu bedenken, wenn man auch die Studien liest. Also was kann es leisten, aber wo hört es dann auch irgendwie auf?
Mhm. So ein wichtiger Punkt, ne? Welche Grenzen haben unsere verschiedenen Disziplinen? Ich sehe vor allem auch noch auf der anderen Seite die Grenze, dass wir, wenn wir auch, wir bilden ja nicht nur Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus, aber wir bilden natürlich auch für die Anwendungsbereiche mit aus, dass wir da auch vielleicht nicht zu so einer Überforderung beitragen. Am Ende ist es sicherlich auch ein wichtiger Punkt, zu lernen, wie man das übersetzen kann, was man für sich selbst aus der Tätigkeit rausziehen kann und wo man vielleicht auch als Anwenderin und Anwender sagen kann, so, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen und ich sage es jetzt mal so platt und muss mir die Sache vielleicht auch nochmal einfacher anschauen. Manche Antworten sind ja doch im Praktischen dann doch einfacher. Oder wäre das jetzt so, sagen wir mal, eine etwas zu vereinfachte Perspektive an dem Punkt?
Nee, ich glaube, das ist ganz wichtig und zumal es ja auch, weißt du, immer unterschiedliche Neigungen gibt, was man eigentlich mit dem, was man jetzt alles im Studium lernt, später anfangen möchte. Und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Also zu sagen, ich möchte wirklich hart neurowissenschaftlich an den Grundlagen arbeiten und weiß dann aber natürlich auch, dass da bestimmte Grenzen sind, was die Anwendung von diesem Erarbeiteten betrifft. Oder ich möchte sozusagen das, was andere erarbeitet haben, anwenden und möchte es übersetzen in Interventionen. Und dann bin ich eben in diesen neurowissenschaftlichen Teilen nicht so drin. Es ist gut, es zu verstehen und auch eben in, so wie du gesagt hast, ein bisschen runtergebrochen, dann eben auch kommunizieren zu können gegenüber Patienten, gegenüber der Öffentlichkeit. Aber es ist dann eben nicht mein Spezialgebiet. Und das finde ich total wichtig, das einfach auch für sich so zu hinterfragen und zu entscheiden, wo man sich denn auch selber sieht.
Das sind natürlich zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt, und ich habe das Gefühl, das kommt tatsächlich im Studium, so wie wir es jetzt realisiert haben, zu kurz, ist auch immer wieder die Frage, und das geht jetzt an Sie, liebe Studentinnen und Studenten, sich selbst immer mal wieder die Frage zu stellen, wo stehe ich eigentlich, was hat das eigentlich noch mit mir zu tun? Da darf man natürlich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun, ganz im Gegenteil, das ist ja das Spannende. Denn das Tolle an der Psychologie ist ja, es geht ja letztlich immer um uns selbst. Egal welche Forschung es ist, egal welche Methoden es ist, wir stehen im Zentrum, wir wollen mehr über uns selbst als Menschen verstehen und ein bisschen auch als Individuum. Und den zweiten wichtigen Punkt, den habe ich jetzt tatsächlich vergessen.
Das, ich auch, Stefan, aber das macht gar nichts, weil ich festgestellt habe, dass ich jetzt erzählt habe über das Phänomen, das mich so am meisten fasziniert und das jetzt so ein Revival erlebt hat mit dem Seminar, das ich im Master durchführe. Aber ich möchte gerne dich auch noch fragen, was ist denn ein Phänomen, das dich besonders fasziniert?
Ja, das ist eine gute Frage. Und die Frage, die ich gestellt habe, war vielleicht auch so ein bisschen dadurch motiviert, dass ich auch immer mal wieder feststelle, dass man oft zurückkommt zu den Sachen, die einen schon lange beschäftigen, wo man dachte, oh Gott, das hat man jetzt so hinter sich und jetzt hat man genug darüber gelernt. Und dann feststellt, na, das sind manchmal wirklich die einfachsten Dinge, ne, die so trivial wirken im Vergleich zu dem, was wir oft mit in der Forschung gerade untersuchen können. Und bei mir ist es tatsächlich das Phänomen der sogenannten Orientierungsreaktion, das mich immer wieder einholt. Und im Seminar haben wir das schon gehabt, dieses Phänomen, dass ohne dass ich mich auf irgendeine Bereich in meiner Umwelt fokussieren muss und ich danach suchen muss, dass unser sensorisches System und unser Nervensystem sicherstellt, dass uns wichtige Veränderungen, auf die wir potenziell reagieren müssen oder zumindest drüber nachdenken sollten, muss man jetzt darauf reagieren, dass wir das automatisch verarbeiten, unbewusst verarbeiten und dass es, wenn es irgendwas Kritisches ist, gibt es eine Unterbrechung dessen, was wir aktuell tun, eine Hinwendung zu dieser Quelle der Information und dann kann man entscheiden, muss ich darauf reagieren, will ich darauf reagieren. So ein Lieblingsbeispiel von mir ist, dass wenn man zur Vorlesung gehen würde und auf der anderen Straßenseite ruft einem jemand zu und man kriegt so mit, dass da jemand ist, aber es ist kein Reflex. Man kann überlegen, möchte ich mit dem jetzt reden oder möchte ich lieber so tun, als ob ich es überhört habe. Das gibt uns eine unglaubliche Flexibilität im Handeln. Und ich bin immer wieder fasziniert, zum einen, wie grundlegend dieser Mechanismus ist. Das ist ja eigentlich, wir nehmen es ja kaum wahr. Wir nehmen es ja kaum als Phänomen wahr. Ganz anders, als wenn man über irgendwas Angst hat oder wenn man feststellt, dass man was vergessen hat oder so. Das nehmen wir ja wahr. Das andere, das läuft so mit. Und gleichzeitig ist es so grundlegend und gleichzeitig verstehen wir das so gut wie gar nicht. Ne? Also wie kann es sein, dass alles, was wichtig, potenziell wichtig ist, unser System uns mitteilt, wenn wir noch nicht mal eine Definition dafür haben, eine explizite wissenschaftliche Definition, was jetzt wichtig ist. Da wird immer von Neuartigkeit gesprochen, Bedeutsamkeit, Relevanz. Alles im Grunde nur ein Versuch, sich darum herumzudrücken, dass man eigentlich nicht weiß, wie das System diese Entscheidung trifft. Und das macht mich manchmal richtig fertig, weil es so ein Beispiel dafür ist, wie solche einfachen und grundlegenden Mechanismen dann oder scheinbar einfachen Mechanismen doch offensichtlich eine sehr bedeutsame, umfangreiche Arbeit des Systems erfordert. Ne?
Ja, und es zeigt auch sehr schön, ich finde das ein tolles Beispiel, wie wir manchmal doch immer wieder auch den Eindruck gewinnen könnten, wie weit wir noch am Anfang stehen, ne, in der neurowissenschaftlichen Forschung. Ja. Also das ist immer eigentlich so eine Berg- und Talfahrt. Mal hat man das Gefühl, man ist so weit gekommen und man hat so vieles schon herausgefunden und ist viel weiter im Verständnis. Und dann plötzlich, wenn man sich auch solche Phänomene anschaut, wird man so zurückgeworfen wieder auf den Punkt, wo man denkt, eigentlich wissen wir gar nichts. Eigentlich stehen wir ganz am Anfang und eigentlich sind es nur so viele kleine Puzzleteile und wir wissen immer noch nicht genau, wie bestimmte Prozesse funktionieren, wie das Gehirn funktioniert. Und das macht ja andererseits auch die Spannung aus, weil natürlich eine Berg- und Talfahrt ist sehr viel spannender, als immer auf einer geraden Straße entlang zu fahren.
Das stimmt. Und bei der Orientierungsreaktion kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Unter anderem, das passt gut zu deinem Beispiel mit der Aplysia, dieser evolutionäre Aspekt. Denn beschrieben als erstes hat es Pavlov mit seinen Hunden. Ne? Und jetzt kann man sagen, gut, wenn wir nicht diese Offenheit dafür hätten, dass wir eben Mechanismen, Funktionen, Kompetenzen mit anderen Spezies auf dieser Erde teilen würden. Und genauso ist das ja bei der Aplysia. Wenn wir diese Offenheit nicht hätten, und man hatte sie ja lange Zeit in der Wissenschaft nicht, dann könnten wir das gar nicht, würden wir auch uns selbst gar nicht besser verstehen. Ne? Dadurch, dass Pavlov das ernst genommen hat, was er bei seinen Hunden beobachtet hat und angefangen hat, drüber nachzudenken, haben wir jetzt ein Konzept von dieser Orientierungsreaktion. Und es kann uns inhaltlich, so wie mich, immer mal wieder einholen.
Ich finde tatsächlich diese Verknüpfung von Grundlagenforschung auch im Tier eben bis hin zur Anwendung in der klinischen Psychologie, was man ja auch so Translation nennt oder translationale Forschung, die ist natürlich höchst spannend, vor allen Dingen, wenn wir dann auch im Menschen Erkenntnisse gewinnen, die wir sogar quasi aufs Tier zurückübertragen, ne, und dann neue Impulse bekommen, um Dinge zu erforschen, die wir einfach im Menschen nicht erforschen können, die uns dann aber auch hinsichtlich des Menschen und vielleicht sogar der Behandlung weiterbringen.
Mit der translationalen Forschung, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch das, was beim LIR so im Zentrum steht, also bei dem Leibniz-Institut der Resilienzforschung. Willst du vielleicht da noch ein bisschen was zu erklären? Das ist ja sicherlich was unseren Studienstandort hier in Mainz auch für unsere Studierenden einfach spannend macht, dass es eben noch so ein, zum Beispiel das LIR gibt. Es gibt ja noch andere Forschungseinrichtungen, die nicht zur Universität direkt gehören und wo Psychologinnen und Psychologen auch immer mal landen.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass auch tatsächlich der Standort Mainz mit dem LIR wirklich dazu gewonnen hat. Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, das haben wir schon vor 5 bis 6 Jahren im Grunde ins Leben gerufen, aber Leibniz-Institut ist es eben erst seit Januar. Das ist deshalb für uns ganz toll, dass wir in dieser Leibniz-Gemeinschaft jetzt sind, dass wir aufgenommen wurden, weil es einfach uns eine langfristige Möglichkeit sichert, auch an diesem Thema zu forschen. Und das Tolle an dem Leibniz-Institut ist, dass wir wirklich ganz unterschiedliche Vertreter haben, eben von der Grundlagenforschung, Forschung an Zellen, an Epigenetik, über tierexperimentelle Forschung bis hin eben zur Grundlagenforschung am Menschen und zur Interventionsentwicklung. Und wir wirklich einige Projekte haben, wo wir auch diesen langen Weg tatsächlich miteinander gehen. Und ein Beispiel, das ihr vielleicht auch nochmal aufgreifen werdet in der biologischen Psychologie, ist das Beispiel der erlernten Hilflosigkeit, die Untersuchungen, die Seligman gemacht hat, die eigentlich total relevant für die klinische Psychologie sind, für die Depressionsforschung und wo es ganz spannende Grundlagen und Tierexperimente gibt. Und dieses Thema, das auch ein sehr altes ist, ist übrigens auch eines, das mich sehr fasziniert, Dieses Thema haben wir im LIR jetzt auch wieder aufgegriffen und untersuchen praktisch, unter welchen Umständen führt Stress denn dazu, dass wir sowas wie eine Hilflosigkeit entwickeln. Aber wir konzentrieren uns noch viel stärker auf einen anderen Aspekt, nämlich unter welchen Umständen passiert es denn, dass Menschen das nicht tun, dass Menschen sozusagen resistent sind gegen diese Hilflosigkeit, dass sie sich quasi durch irgendwelche Mechanismen dagegen wehren, trotzdem aktiv bleiben und trotzdem versuchen, aktiv Stressoren zu bewältigen. Und das trägt ja letztlich zur psychischen Gesundheit bei. Und das sind Untersuchungen, die wir sowohl eben bei Tieren machen können, als auch bei Menschen. Und letztlich hat es einen ganz wesentlichen Beitrag für die Prävention, nämlich zu schauen, wie können wir es denn schaffen, das, was uns in die Lage versetzt, nicht hilflos zu werden. Ein möglicher Mechanismus ist die Selbstwirksamkeit. Wie können wir das stärken? Und das finde ich so toll an dem LIR, dass wir all diese Bereiche vertreten. Und das ist natürlich unheimlich inspirierend und macht einfach sehr viel Spaß, das mit den anderen Forschern zu teilen und sich da auch neue Studien zu überlegen.
Mhm. Ja, das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben gerade, wenn das Wort Neuro auftaucht, ist ja oftmals auch die Fokussierung, das wäre auch so die klassische Neuropsychologie, die ja so ein klinisches Anwendungsfach ist, die Fokussierung auf Schäden, auf Krankheiten, auf das alles, wenn es nicht funktioniert. Ich sehe mich da auch manchmal mit in der Vorlesung konfrontiert, ne, dass man einen bestimmten Bereich erklärt, wie man sich vorstellt, dass es funktioniert. Und dann kommt aber immer gleich die Frage nach der Klinik darin, wofür ich jetzt auch, ich möchte fast sagen, zum Glück kein Fachmann bin. Meine Vorlesungen ufern ja so schon aus. Aber unsere Hauptidee ist ja oftmals, und die sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, vor allem auch drauf zu schauen, wie es denn funktioniert. Ne? Wie es denn, ich sage, wir tun uns alle schwer mit dem Wort normal, aber wie es dann funktioniert, wenn eben keine Probleme auftreten. Und da gibt es ja auch eine irrsinnige Variabilität. Ne? Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Wie funktioniert es denn? In welchem Bandbereich ist es denn noch ein gesundes Funktionieren? Wenn es krank geworden ist, dann wollen wir natürlich therapeutisch eingreifen können mit unserem Wissen. Aber noch schöner ist, wenn wir es verhindern können, dass jemand eine Therapie braucht, ne? Oder eine anderweitige Hilfestellung. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt unserer ganzen Forschung hier in diesem Bereich.
Genau, da kommen wir wieder auch zu Konzepten zurück, die auch gar nicht so neu sind, aber doch immer mal wieder auch in Vergessenheit geraten. Ne? Also zu Konzepten der positiven Psychologie, eben ressourcenorientiertes Arbeiten, das ja auch in der Therapie ganz wichtig ist, das aber halt auch schon vorher sehr wichtig ist, zu schauen, welche Ressourcen bringen denn Menschen mit? Was wenden sie für Mechanismen an, Strategien an, die sie in die Lage versetzen, eben so mit Stress umzugehen, dass sie gesund bleiben? Und das ist ja der Kern sozusagen des Forschungsbestrebens, des LIR. Und ich finde es ganz wichtig, dass auch bei uns in der klinischen Psychologie, in der biologischen Psychologie, den Neurowissenschaften eben auch mit einzubringen, den Studierenden näher zu bringen. Und natürlich ganz praktisch bietet es auch einfach für Studierende ganz viele Möglichkeiten, auch da reinzuschauen, Abschlussarbeiten anzufertigen und sich mit diesem Thema dann so ein bisschen genauer zu beschäftigen.
Und da sind wir dann auch tatsächlich wieder bei diesem biopsychosozialen Modell. Ne? Diese Ressourcen, die wir haben, die liegen in uns individuell. Das wäre dann die reine psychologische Ebene. Aber Ressourcen sind eben auch biologischer Natur. Ne? Und Ressourcen sind vor allem sozialer Natur. Also wir wollen ja diese Labels, die wir diesen Fächern vergeben, die suggerieren ja manchmal, als ob wir nur auf eine Perspektive achten, nur einen Fokus haben. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja eben die Psychologie zwar aus dieser biologischen, neurowissenschaftlichen Perspektive betrachten, aber es soll immer noch Psychologie bleiben und es soll immer noch um uns gehen und eben unsere Einbettung als psychische Wesen, genauso wie als biologische Wesen, wie als soziale Wesen.
Ja, und das mit der sozialen Perspektive ist natürlich auch total spannend, weil auch da haben wir ja die Interaktion wieder. Ne? Also ich wurde jetzt ganz oft gefragt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und was uns denn in dieser Pandemie sozusagen helfen kann, was wichtig ist für die psychische Widerstandskraft. Und tatsächlich wissen wir ja aus der Forschung, dass soziale Unterstützung zum Beispiel ein ganz wesentlicher Resilienzmechanismus ist. Aber warum denn eigentlich? Und auch da gibt es ja wieder die Interaktion zur biologischen Psychologie, zu den biologischen Mechanismen, weil natürlich zum Beispiel Berührungen etwas biologisch auslösen, etwas Positives, was uns eben auch stärken kann, was sogar unser Immunsystem stärkt, weshalb natürlich soziale Unterstützung über das, dass ich jemanden helfe, hinaus total wichtig sein können. Und deswegen finde ich diese Betrachtungsweise aus so unterschiedlichen Perspektiven total wichtig. Und das ist gerade eben auch für die klinische Psychologie oder jetzt in dem Fall die Resilienzforschung, die Prävention enorm wichtig, diese ganzen Perspektiven auch einzunehmen und zusammenzubringen.
Ich glaube, wenn wir jetzt noch nicht wirklich alle davon überzeugt haben, dass es eigentlich nichts Schöneres in der Psychologie gibt als diese biologisch und neurowissenschaftlich orientierte Psychologie. Wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass es nichts Besseres gibt als Psychologie, ne? Dann können wir ihnen auch nicht mehr helfen, oder?
Nein, ich wüsste nicht, wie wir noch ein stärkeres und leidenschaftlicheres Plädoyer für die biologische Psychologie und die Neurowissenschaften abgeben könnten, tatsächlich.
Genau. Ja, dann hoffe ich, es ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort jetzt auch gewesen. Dann hoffe ich, dass wir Ihnen ja noch mehr Lust auf diesen Bereich gemacht haben, als Sie schon, hoffentlich schon eh haben. Sie haben ja schon 6 Wochen Ihres Studiums oder mehr. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das einsprechen, sind wir, glaube ich, in der 7. Woche der Vorlesungszeit hinter sich. Aber Sie sehen, da kommt noch viel, viel Spannendes. Das ist doch eigentlich eine tolle Botschaft.
Genau, und ich kann nur allen wärmstens ans Herz legen, alles aufzusaugen, was du ihnen mitgibst, mit all der Leidenschaft, die du eben auch für das Fach hast, weil natürlich alles, was sie bei dir sozusagen aufnehmen und gut einspeichern, auf jeden Fall ihnen helfen wird, im weiteren Studium auch Dinge darüber hinaus zu verstehen, wenn wir dann in die Anwendung gehen. Und ich glaube, ihnen kann nichts Besseres passieren, dass sie dich in der biologischen Psychologie als jemanden haben, der wirklich all diese Inhalte, wie du auch vorhin über das gesprochen hast, was dich fasziniert, all diese Inhalte rüberbringt.
Das freut mich zu hören. Aber ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ne? Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass Sie spätestens im Master auch sich auf sehr spannende Themen bei einer genauso begeisterten Forscherin, Wissenschaftlerin freuen können. Ja, und mit diesem Einblick und Ausblick und wie gesagt, hoffentlich auch mit dieser Freude, die sich mit diesen Themen verbinden, können wir sehr gut auch diesen Podcast beenden. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es gemerkt, dass es uns beiden Spaß gemacht hat. Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen weiter im Studium uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Ja, Stefan, vielen Dank. Ich kann mich dem nur anschließen. Und ich freue mich, dass wir so ein tolles Gespräch darüber hatten und vielleicht auch noch ein bisschen tatsächlich gegenseitig erfahren konnten, was uns so fasziniert an diesen Fächern und dass wir uns damit auch selbst ein Stück weit die Zeit gegeben haben, über diese Fächer nochmal so nachzudenken und zu überlegen, was uns daran eben fasziniert. Und das ist, finde ich, auch ein schöner Abschluss eigentlich jetzt, bevor wir in die Weihnachtspause gehen. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, wie Stefan, es hat Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen eine gute Zeit.